Stell dir mal eine Welt vor, in der Faktenchecker nicht als diese vernünftigen Beschützer der Wahrheit gelten, sondern ja, als die absolut größten Feinde unserer geistigen Freiheit.
Das ist schon ein ziemliches Kontrastprogramm zu dem, was wir sonst so gewohnt sind.
Absolut. Und stell dir vor, in genau dieser Welt wird eine radikale, fast schon militante Kunstpolizei gefordert. Und zwar nicht etwa, um Kunst zu zensieren, nein, sondern um uns vor moralischer Einmischung zu retten.
Das klingt im ersten Moment völlig paradox.
Ja, total. Aber genau in diese Welt nehmen wir dich heute mit. Wir kommen zu unserer heutigen gedanklichen Tiefenbohrung. Wir haben heute ein ganz besonderes Datum. Es ist Pfingstmontag, der 25. Mai 2026.
Genau. Und passend zu diesem Tag haben wir eine wirklich maßgeschneiderte Gedankenreise für dich vorbereitet.
Richtig. Vor uns liegen nämlich druckfrische Notizen und Textfragmente, die exakt auf den heutigen Tag datiert sind. Verfasst wurden sie von einem Autor namens Ares Blütenrein.
Und da müssen wir dich direkt mal vorwarnen. Diese Notizen sind jetzt keine lockere Feiertagslektüre für den Nachmittagskaffee.
Nee, absolut nicht.
Das ist ein hochgradig philosophisches, extrem dichtes und in vielen Punkten auch ja sehr provokantes Gedankengebäude.
Er stößt uns da wirklich direkt in den Kern eines Konflikts, den wir eigentlich alle täglich online spüren.
Genau, es geht um den Kampf um Bedeutung, also um die grundlegende Natur unserer Sprache und um die ja alles entscheidende Frage, wer in unserer Gesellschaft eigentlich das Recht hat, zu definieren, was wahr ist und was nicht.
Aber bevor wir uns da jetzt kopfüber in die Fluten stürzen, müssen wir eine Sache wirklich unmissverständlich klarstellen. Weil dieser Text zieht echt alle Register.
Oh ja, er teilt ordentlich aus.
Er enthält messerscharfe gesellschaftliche und politische Kritik, ganz spezifisch gegen Medien- und Faktenchecker. Und unsere Mission heute ist es nicht, und das betone ich extra, diese Aussagen politisch zu bewerten.
Richtig. Wir beziehen hier absolut keine Stellung, weder nach links noch nach rechts.
Genau. Wir machen uns die Thesen von Ares Blütenrein nicht zu eigen. Du kannst uns heute einfach als Architekten betrachten, die einen ziemlich wilden, fast schon revolutionären Bauplan auf dem Tisch liegen haben.
Wir sezieren rein analytisch, wie dieser Plan funktioniert, warum er genau so entworfen wurde und welche Mechanismen dahinter stecken.
Damit du, der uns gerade zuhört, diese Kernideen am Ende für dich völlig frei und selbst bewerten kannst.
Exakt. Wir schauen uns das Fundament an, wir betrachten die tragenden Wände und klopfen halt auch mal gegen das Mauerwerk, um zu sehen, ob es da Risse gibt.
Und ob es das gibt. Aber es ist wirklich ein faszinierendes Stück Zeitgeist. Unabhängig davon, wo man politisch steht, dieser Text besitzt eine unglaubliche intellektuelle Sprengkraft.
Weil er eben Mechanismen unserer modernen Kommunikation hinterfragt, die wir oft einfach als völlig gegeben hinnehmen.
Okay, also lass uns das mal aufschlüsseln. Der Text beginnt mit einer Prämisse, die für mein Empfinden schon fast, naja, utopisch anmutet.
Inwiefern?
Blütenrein nimmt sich das heutige Datum, also Pfingsten, und löst es komplett von dieser rein traditionell religiösen Lesart. Für ihn ist Pfingsten das Fest der Individualität und der Kunst.
Aha, okay.
Und der Kunst gibt er hier eine unfassbare, fast schon weltrettende Verantwortung. Sie sollen nämlich die Wissenschaft und die Religion miteinander verbinden.
Das ist eine riesige Aufgabe für die Kunst.
Absolut. Das Ziel, das er da formuliert, nennt er einen, und das ist jetzt sein Zitat, Einklang durch Verlebendigung. Aber wie genau müssen wir uns diese Mechanik eigentlich vorstellen?
Also Blütenrein bedient sich hier eines extrem starken visuellen Bildes. Er spricht davon, dass die Kunst dialektisch auf dem sogenannten Enso-Kreis unterwegs ist.
Enso-Kreis. Warte, das musst du erklären.
Ja, um das greifbar zu machen, der Enso-Kreis stammt ursprünglich aus dem Zen-Buddhismus. Stell dir einen Kreis vor, der mit einem einzigen fließenden Pinselstrich gezeichnet wird.
Okay, habe ich vor Augen.
Und oft ist er am Ende nicht mal ganz geschlossen. Dieser Kreis steht für Erleuchtung, für Stärke, Eleganz, eigentlich für das Universum an sich und gleichzeitig für die Leere.
Okay, das ist schon sehr philosophisch. Und wie überträgt er das auf sein Modell?
Wenn wir dieses Bild auf Blütenreins Text übertragen, haben wir zwei extreme Pole. Auf der einen Seite die Wissenschaft. Sie liefert uns die harten, kalten Fakten, also die messbare Realität.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite die Religion oder, fassen wir es etwas weiter, die Metaphysik, Also der Glaube, das Nichtmessbare, das Seelische.
Und beide für sich allein genommen sind unvollständig, richtig? Also die reine Wissenschaft ist quasi zu kalt und die reine Metaphysik ist zu ungreifbar.
Exakt. Und hier kommt jetzt dieser Begriff dialektisch ins Spiel. Dialektisch bedeutet in der Philosophie oft, dass zwei scheinbare Gegensätze aufeinanderprallen
und durch ihre Reibung dann etwas völlig Neues erschaffen.
Genau, etwas Neues, Höheres. Und die Kunst ist laut Blütenreihen die Bewegung, also diese zirkulierende Energie auf diesem Enso-Kreis.
Sie verbindet das also.
Richtig, sie ist der fließende Prozess, der Wissenschaft und Metaphysik zusammenhält. Dadurch entsteht keine starre, in Stein gemeißelte Wahrheit, sondern eben dieser Einklang durch Verlebendigung. Eine Wahrheit, die atmet.
Das klingt echt wahnsinnig poetisch. Weißt du, wenn ich mir das für uns im Alltag verbildlichen soll, da denke ich sofort an ein gigantisches Sinfonieorchester.
Oh, das ist ein schönes Bild.
Ja, oder? Also die Wissenschaft, das sind dann quasi die Notenblätter auf den Pulten. Die exakten physikalischen Frequenzen der Töne, die Mechanik der Instrumente.
Und die Metaphysik?
Die Metaphysik oder die Religion ist die reine Emotion. Also das Gefühl, das der Komponist eigentlich ausdrücken wollte. Aber, und das ist der Punkt, all das ist ja leblos, bis die Kunst ins Spiel kommt.
Stimmt, ohne die Spieler passiert da nichts.
Genau. Die Kunst ist der Moment, in dem die Musiker zu spielen beginnen und das alles zu einem großen Ganzen verschmilzt. Ein perfekt gestimmtes Orchester, in dem jeder Musiker instinktiv weiß, was er tun muss.
Das ist genau das, was Blütenreihen meint.
Aber warte mal, da muss ich direkt kritisch einhaken. Funktioniert so ein Orchester in der Realität wirklich ganz ohne einen Dirigenten?
Aha, jetzt kommen wir zum Kern.
Ich meine, ist das nicht eine extrem idealisierte Sicht auf die Welt? Zu glauben, dass hunderte Musiker ohne jemanden, der da vorne den Takt vorgibt, nicht einfach im totalen Chaos enden?
Was hier wirklich faszinierend ist, genau diese dirigentenlose Harmonie, die du gerade so ein bisschen in Zweifel ziehst, das ist nicht etwa ein blinder Fleck in seiner Philosophie.
Nein.
Nein, sie ist ihr absoluter Kern. Er lehnt den Dirigenten kategorisch ab. Der Autor argumentiert, dass echte Verlebendigung, also dieses echte Atmen der Wahrheit, nur dann stattfinden kann, wenn eben kein Taktstock von außen schwingt.
Weil das dann Zwang wäre.
Genau. Sobald da vorne jemand steht und sagt, du spielst jetzt lauter, du spielst leiser, das ist der richtige Rhythmus, ist es in seinen Augen keine freie Entfaltung mehr. Dann ist es ein Konstrukt, ein Diktat.
Okay. Das heißt, er vertraut auf eine Art tiefe, immanente Intelligenz der Musiker.
Richtig. Oder, da wir ja hier eigentlich über Kommunikation und Sprache reden, er vertraut auf die immanente Intelligenz der Sprache und der Begriffe selbst.
Aber das wirft doch sofort ein massives logisches Problem auf.
Findest du?
Ja, natürlich. Wenn dieses Orchester der Gesellschaft komplett ohne Dirigenten spielen soll, wie finden diese Töne, also die Worte und Bedeutungen, denn überhaupt zueinander?
Das ist die große Frage. Wenn niemand die Regeln festlegt, kann doch theoretisch einfach jeder wild in sein Horn blasen und behaupten, das sei jetzt eine Sinfonie.
Um genau dieses Problem zu lösen, führt der Text sein zentrales linguistisches Ideal ein. Es ist ein Fachbegriff, den wir kurz knacken müssen, weil er für alles Weitere wirklich entscheidend ist.
Okay, schieß los. Welcher Begriff?
Autopoietische, ganzheitliche Begriffsbildung.
Puh. Autopoesis, das klingt irgendwie nach Biologieunterricht.
Richtig, da kommt es auch her. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Biologie und der Systemtheorie. Auto heißt selbst, Poiesis heißt Erschaffung.
Also Selbsterschaffung? Na, eine biologische Zelle ist autopoetisch. Sie erhält und erschafft sich aus sich selbst heraus, ohne dass ihr ein äußeres Gehirn jeden einzelnen chemischen Prozess diktieren muss.
Okay, das leuchtet ein. Und wie stülpt er das jetzt auf die Sprache über?
Worte, Bedeutungen und Wahrheiten sollen sich laut seiner Quelle organisch und von ganz allein zu einem Ganzen zusammenfinden. Völlig ohne äußeren Zwang, ohne irgendwelche Vorgaben von Akademien oder moralischen Instanzen.
Okay, lass uns das mal für dich, der uns gerade zuhört, in die echte Welt übersetzen.
Ja, mach mal ein Beispiel.
Denk mal daran, wie Jugendsprache oder diese ganze Internet-Meme-Kultur funktioniert. Wenn da ein neues Wort auftaucht, wie, keine Ahnung, Cringe oder Sass?
Ja, genau.
Da gab es doch vorher kein Gremium, das sich an einen runden Tisch gesetzt und beschlossen hat, ab dem 25. Mai bedeutet dieses Wort exakt Folgendes. Niemand hat das dirigiert.
Stimmt, das passiert völlig dezentral.
Die Community, also die Masse der Menschen, hat dieses Wort einfach benutzt, verändert, in Kontext gesetzt, bis sich autopoetisch, also von ganz allein, eine völlig klare gemeinsame Bedeutung herausgebildet hat.
Das ist ein sehr gutes Beispiel für diesen Prozess.
Sprache wird in Blütenreins Vision also quasi wie ein uralter wilder Wald gesehen. Ein Waldökosystem reguliert sich selbst. Da wachsen Moose, alte Bäume stürzen um und machen Platz für neue Pflanzen.
Pilze vernetzen den Boden.
Genau. Es sieht von außen vielleicht chaotisch aus, aber es hat eine perfekte organische Logik. Ein Dirigent wäre in diesem Bild jemand, der in diesen Urwald kommt und versucht, daraus einen strengen geometrischen Barockgarten zu machen.
Das ist eine brillante Analogie. Wirklich. Der Barockgarten ist der Inbegriff des Eingriffs von außen.
Weil da jede Hecke auf den Millimeter genau rechteckig gestutzt wird.
Exakt. Und für Blütenreihen ist jede Form der Einmischung in diesen natürlichen Wald, in diesen organischen Bedeutungsprozess der Sprache, nicht nur ein Irrtum, es ist für ihn ein ethischer und ästhetischer Fehltritt.
Er sieht das also wirklich als Vergehen an der Sprache.
Ja, das Ideal ist, dass der Sinn der Dinge sich aus der freien Interaktion der Menschen formt. Wenn wir von außen eingreifen und sagen, das darfst du so nicht sagen oder das bedeutet in Wahrheit etwas anderes, dann unterbrechen wir diese natürliche Sinnstiftung.
Wir zerstören quasi die Autopoiesis.
Richtig. Das Orchester spielt auf einmal starr und falsch, der Wald wird künstlich und stirbt am Ende ab.
Aber ein wilder Wald ist ja auch sensibel. Wenn das System komplett auf organisches Wachstum angewiesen ist, reicht doch eigentlich schon eine einzige Person mit einer motorisierten Heckenschere, um das Gleichgewicht massiv zu stören?
Und damit sprichst du genau das an, worum es im nächsten Teil des Textes geht.
Weil in Blütenreins Text laufen diese Leute mit den Heckenscheren längst durch unseren Wald. Er baut da einen enormen Konflikt auf und benennt einen ziemlich klaren Antagonisten.
Genau. Die Faktenchecker.
Richtig. Er übt schärfste Kritik an ihnen und nennt in seinen Notizen sogar explizit das Recherchezentrum Korrektiv. Der Vorwurf, den er da erhebt, hat es wirklich in sich.
Was genau wirft er ihnen vor?
Er behauptet, Faktenchecker verknüpfen Wörter und Begriffe moralisch mit Wahrnehmungen, die ethisch und ästhetisch überhaupt nicht dorthin gehören.
Genau an diesem Punkt kippt seine anfangs utopische Vision in eine ziemlich dystopische Diagnose unserer heutigen Gegenwart.
Ja, das ist ein harter Bruch.
Wir müssen versuchen, das strikt aus der Mechanik des Autors heraus zu verstehen. Erinnern wir uns, Sprache soll autopoietisch sein.
Das bedeutet frei und selbstorganisierend.
Das bedeutet zwingend, dass ein Begriff nicht mit einer festen, von einer Autorität diktierten moralischen Wertung versehen werden darf. Der Autor wirft Faktencheckern wie Korrektiv vor, dass sie genau diese Autorität beanspruchen.
Sie spielen also die Gärtner im Wald?
Richtig. Sie betreten den wilden Wald der freien Meinungsbildung und zwingen den Pflanzen künstliche Namensschilder auf. Sie sagen quasi, dieser Gedanke hier ist Unkraut, das muss weg. Und jener Gedanke ist eine gute Pflanze.
Okay, das heißt, sie zerstören das Gleichgewicht.
Durch dieses lenkende Eingreifen erzeugen sie laut Text einen künstlichen Missklang. Die natürliche Harmonie des Enso-Kreises, also dieser fließende Austausch zwischen Fakten und Glauben, wird brutal abgewürgt.
Das ist ein radikaler Perspektivwechsel. Ich meine, wenn du als Zuhörer also das nächste Mal online auf X oder Instagram einen Beitrag siehst, der von einem Algorithmus mit einem Warnhinweis wie fehlende Kontextualisierung markiert wurde,
dann würden die meisten ja sagen, gut, das schützt uns vor Lügen.
Genau. Aber Blütenrein sagt, nein, das ist keine Wahrheitsfindung. Das ist ein gewaltsamer Eingriff in den natürlichen Fluss der Sprache.
Das ist wirklich harte Kost.
Total. Wenn wir das mal weiterspinnen, bedeutet das, Blütenrein sieht den Faktencheck als Akt der Unterdrückung.
Ja, und wir müssen hier den Mechanismus verstehen, warum er das so sieht. Er betrachtet Faktenchecks eben nicht als den objektiven Abgleich von Daten, wie sie sich ja selbst verstehen. Er sieht darin einen moralisierenden Akt.
Also geht es gar nicht um Fakten, sondern um Moral.
Genau. Wenn jemand sagt, das ist ein Fakt, schwingt für ihn oft mit und wer das anzweifelt, ist ein moralisch schlechter Mensch. Aus seiner Sicht blockiert dieses Bewerten den freien, ungezwungenen Prozess der Sinnstiftung.
Um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, wir als Hosts evaluieren hier nicht im Geringsten, ob Faktenchecker in der Realität gute oder schlechte Arbeit leisten.
Absolut. Das ist nicht unser Thema heute.
Wir erklären rein die Weltsicht der Quelle Und in der Architektur dieses Textes sind Faktenchecker eben die Zerstörer der Verlebendigung, weil sie die lebendige Sprache in starre, moralische Korsetts zwängen wollen.
Okay, das leuchtet innerhalb der Logik seines Systems zumindest ein.
Ja, schon. Aber das wirft bei mir gleich die nächste Frage auf.
Welche?
Naja, wenn dieser Missklang, diese moralische Bevormundung so unerträglich und schädlich für den Geist ist, warum lassen wir das dann zu?
Guter Punkt.
Jede Gesellschaft hat doch Abwehrmechanismen. Wenn eine Krankheit den Körper angreift, springt das Immunsystem an. Warum greift in seinem Modell niemand ein und schützt den wilden Wald vor den Gärtnern?
Sehr gute Frage. Und Blütenrein hat darauf eine Antwort, die uns zu einem weiteren, sehr aufgeladenen Begriff führt.
Okay, ich bin gespannt.
Er spricht davon, dass die Gesellschaft sehr wohl ein solches Immunsystem hatte. Er nennt diese Schutzinstanzen in seinem Text Paramilizen.
Malte, Paramilizen. Da muss ich kurz reingrätschen. Das ist ein extrem gewalttätiges, martialisches Wort.
Ja, das fällt sofort auf.
Ich meine, wenn wir in den Nachrichten von Paramilizen hören, denken wir an bewaffnete, irreguläre Truppen im Dschungel, an Bürgerkrieg, an Leute, die außerhalb des Gesetzes agieren. Wer um Himmels Willen soll das in unserer Gesellschaft sein? Meint er die Polizei? Das Militär?
Du bei diesem Wort sofort zusammenzuckst, das ist vom Autor durchaus gewollt. Der Text bleibt an dieser Stelle absichtlich sehr metaphorisch.
Also keine echten bewaffneten Truppen?
Nein, er benennt diese Paramilizen nicht mit konkreten Namen wie zuvor bei den Faktencheckern. Aber wenn wir uns den Mechanismus ansehen, den er beschreibt, wird's viel klarer.
Okay, erklär mal.
Er sagt, diese Instanzen hatten ursprünglich eine apollinische Aufgabe. Apollinisch, abgeleitet vom griechischen Gott Apollon, steht in der Kunst und Philosophie für Form, Klarheit, Maß und den Schutz der Ordnung.
Okay, sie waren also die Beschützer?
Genau. Die Aufgabe dieser gesellschaftlichen Paramilizen war es, die Freiheit vor dem Recht des Stärkeren zu schützen. Die sollten den geschützten Raum verteidigen, in dem sich der autopoietische Wald völlig frei entfalten kann.
Also sprechen wir hier im übertragenen Sinn vielleicht von der Justiz. Oder von der vierten Gewalt, der freien Presse.
Genau in diese Richtung geht das.
Instanzen, die dezentral quasi wie eine Miliz des Geistes aufpassen sollten, dass niemand die absolute Deutungshoheit an sich reißt.
Exakt. Das wäre die apollinische Aufgabe gewesen. Aber, und hier kommt der große Bruch in Blütenreins Diagnose, der Text behauptet, dass dieses Immunsystem komplett versagt hat.
Oh.
Schlimmer noch, diese sogenannten Paramilizen haben ihre apollinische Aufgabe ins genaue Gegenteil verkehrt.
Hier wird es jetzt richtig interessant. Wie kann ein Immunsystem sich denn selbst verraten?
Indem es anfängt, den eigenen Körper anzugreifen. Blütenrein argumentiert, dass diese schützenden Instanzen, anstatt die Freiheit des Diskurses zu verteidigen, selbst zu Unterdrückungsinstanzen mutiert sind.
Krass. Hast du ein Beispiel aus der Logik des Textes?
Wenn wir bei deinem Beispiel der Medien bleiben, anstatt neutrale Beobachter zu sein, die den Raum für alle Meinungen offen halten, haben sie sich, laut Autor, mit den Faktencheckern und moralisierenden Kräften verbündet.
Sie machen also gemeinsame Sache.
Ja, sie lassen den Eingriff in die freie Sprache nicht nur zu, sie flankieren ihn, sie fordern ihn vielleicht sogar noch. Das Recht der Stärkeren, in diesem Fall die moralische Deutungshoheit, wird nicht mehr abgewehrt, sondern von den eigenen Wächtern durchgesetzt.
Wow, okay. Das heißt, der Wald brennt nicht nur, die Feuerwehr steht daneben und schüttet auch noch genüsslich Benzin ins Feuer.
Ziemlich treffendes Bild, ja.
Die natürlichen Wächter der Ordnung haben die Seiten gewechselt und dieser wunderschöne, autopoetische Prozess ertrinkt in einem furchtbaren moralischen Missklang.
Genau, das ist seine These.
Das ist eine unfassbar düstere Diagnose für unsere Gesellschaft. Am heutigen 25. Mai 2026. Wenn das Immunsystem kaputt ist, stirbt der Patient.
Richtig.
Das führt doch logischerweise zu der Frage nach der rettenden Medizin. Und der Text zieht hier eine finale Konsequenz, die ich ehrlich gesagt für komplett widersprüchlich halte.
Du spielst auf seine Lösung an?
Ja.
Da die bisherigen Schutzmechanismen versagt haben, postuliert Blütenrein das Eingreifen einer völlig neuen, radikalen Ordnungsmacht.
Er fordert, und das musst du dir jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen, die sogenannte Kunstpolizei.
Ein sehr starker Begriff.
Die Kunstpolizei soll auf den Plan treten. Ihre Aufgabe laut Text, die Verteidigung der Sprache, der Schutz der ästhetischen Integrität. Sie soll die Autonomie des Geistes sichern, den Missklang der Faktenchecker korrigieren und dafür sorgen, dass die Autopoiesis wieder fließen kann.
So steht es im Text, ja.
Aber sorry, hier muss ich wirklich laut als protestieren. Das ist doch der ultimative intellektuelle Kurzschluss.
Warum?
Wir haben doch ganz am Anfang besprochen, dass Blütenrein jede Form von Dirigenten aus tiefster Seele ablehnt. Alles soll sich frei, wild und ohne Vorgaben entwickeln. Jede Einmischung von außen ist ein Verbrechen an der Natur.
Das stimmt.
Und seine großartige Lösung für dieses Problem ist dann eine Polizei. Eine Kunstpolizei. Wie kann man eine völlig freie, lebendige Anarchie der Sprache fordern und dann wortwörtlich nach einer Polizei rufen, um diese Freiheit zu erzwingen?
Es wirkt wie ein Widerspruch, ja.
Das ist doch, als würde man den wilden Wald retten wollen, indem man ihn komplett asphaltiert und grün anmalt. Wie soll diese Polizei nicht selbst direkt zum Diktator werden?
Dass du dich genau daran reibst, das ist der Beweis, dass wir am absoluten intellektuellen Höhepunkt dieses Textes angekommen sind. Du hast den scheinbaren Widerspruch perfekt auf den Punkt gebracht.
Okay, danke. Aber wie löst er das auf?
Man nennt so etwas das Toleranzparadoxon, nur eben hier auf die Kunst angewendet. Muss man intolerant gegenüber den Intoleranten sein, um die Toleranz zu retten?
Ah, verstehe. Karl Popper lässt grüßen.
Genau. Wir müssen uns exakt ansehen, wie der Autor diesen Begriff der Kunstpolizei mechanisch konstruiert. Diese Polizei wird im Text eben nicht als eine klassische Exekutive beschrieben, die durch Galerien läuft und Bilder abhängt oder Wörter verbietet.
Was ist sie dann?
Sie ist paradoxerweise eine autoritäre Metapher zur Rettung der Anarchie.
Okay, das musst du mir genauer erklären. Wie kann eine autoritäre Kraft die Anarchie retten, ohne sie sofort zu zerstören?
Stell dir die Kunstpolizei als eine Art philosophischen Bodyguard vor. Dieser Bodyguard steht an der Tür zum Konzertsaal unseres Sinfonieorchesters.
Okay.
Seine einzige Aufgabe ist es nicht, und das ist wichtig, den Musikern zu sagen, welche Noten sie spielen sollen. Er greift null in die Musik ein.
Er mischt sich also nicht in die Autopoiesis ein.
Genau. Er schreitet nur in einem einzigen Fall ein. Nämlich, wenn jemand aus dem Publikum versucht, auf die Bühne zu stürmen, sich einen Taktstock zu schnappen und den Musikern moralische Vorschriften zu machen.
Ah.
In Blütenreins Logik greift die Kunstpolizei nicht in den Wald ein. Sie stutzt keine Äste, sie tritt lediglich den Gärtnern mit der Heckenschere massiv auf die Füße und verweist sie des Waldes. Sie ist eine ordnende Gegenkraft, die sich ausschließlich gegen den Missklang richtet.
Verstehe. Sie ist also eine Macht, die so stark und kompromisslos ist, dass sie jede Form von äußerer Zensur, jeden Faktencheck und jede moralische Einmischung sofort unterbindet.
Richtig.
Nicht um selbst zu herrschen, sondern eigentlich nur um das Vakuum der absoluten Freiheit wiederherzustellen, damit der Geist wieder von allein atmen kann. Sie schützt das Spielfeld, aber sie spielt selbst nicht mit.
Exakt. Sie ist die dialektische Antwort auf das Versagen der bisherigen Paramilizen. Wenn das normale Immunsystem versagt und moralische Bevormundung das Chaos regiert, braucht es einen radikalen Reset.
Einen Neustart.
Es braucht diese starke, fast schon militante Instanz, die sich ironischerweise nur einem einzigen Ziel verschreibt, dem bedingungslosen Schutz der unregulierten, unangepassten Begriffsbildung.
Das ist wirklich ein wilder, total provokanter Ritt durch die Philosophie der Sprache. Und damit wenden wir uns mal wieder dir zu, unserem Zuhörer.
Genau.
Warum haben wir diesen extrem dichten, komplexen Text von Aris Blütenrein ausgerechnet heute an diesem Pfingstmontag 2026 so detailliert für dich auseinandergenommen?
Weil dieser Text völlig unabhängig davon, ob du dem Autor applaudieren möchtest oder ob du seine Ideen als gefährlichen Unsinn ablehnst, den Finger tief in eine offene Wunde unserer modernen Informationsgesellschaft legt.
Richtig. Er zwingt uns dazu, die unsichtbare Mechanik unserer täglichen Kommunikation mal wirklich zu hinterfragen.
Wenn du das nächste Mal durch deinen Feed scrollst, wirst du die Warnhinweise und Faktenchecks vielleicht mit ganz anderen Augen sehen.
Er stellt diese unbequemen Fragen, die unter der Oberfläche unserer Social-Media-Timelines brodeln. Wer kontrolliert eigentlich wirklich, was Worte bedeuten?
Ist es in einer Welt, die förmlich ertrinkt in Informationen, Algorithmen, Community Notes und Faktenchecks, überhaupt noch möglich, sich rein organisch, also autopoietisch, eine Meinung zu bilden?
Oder sind wir in Wahrheit alle längst nur noch Statisten in einem durchgeplanten Barockgarten?
indem uns von unsichtbaren moralisierenden Gärtnern genau vorgegeben wird, in welche Richtung wir geistig zu wachsen haben.
Und genau an diesem Punkt möchte ich dich mit einem finalen Gedankenexperiment aus dieser Analyse entlassen.
Schieß los.
Einem Gedanken, der so nicht im Text steht, der aber die zwingende Konsequenz aus Blütenreins Forderung ist.
Okay, ich höre zu.
Stell dir für einen Moment vor, seine Vision würde morgen früh um Punkt 8 Uhr Realität werden. Die Kunstpolizei hätte gewonnen.
Okay, das wäre krass.
Sämtliche moralischen Eingriffe, alle Faktenchecks, jede Form von Warnhinweisen und Richtlinien würden aus dem Internet und den Medien restlos verschwinden. Niemand sagt dir mehr, was wahr oder falsch ist.
Alles wäre völlig frei.
Die Worte und Bedeutungen würden nur noch völlig autopoetisch wie in einem unberührten, wilden Urwald miteinander ringen.
Was würde dann passieren?
Das ist die große Frage. Hätten wir dann wirklich das von Blütenrein erhoffte Pfingstwunder eines großen Einklangs durch Verlebendigung?
Würden wir als Gesellschaft instinktiv, wie dieses Orchester ohne Dirigent, in eine wunderschöne neue Harmonie finden?
Oder, und das ist eben die Kehrseite der Medaille, würden wir einfach nur in einem völligen postfaktischen Chaos versinken?
Oh.
Einer Welt, in der sich jeder in seine eigene abgeschottete Realität zurückzieht, weil uns komplett die gemeinsame Sprache und die Einigung auf grundlegende Fakten fehlt, um uns überhaupt noch über irgendetwas zu verständigen.
Das ist wirklich der Knackpunkt. Ist die absolute grenzenlose Freiheit der Begriffe der Weg zur Erleuchtung oder ist sie der direkte Weg in die totale Isolation?
Das ist die Frage, die am heutigen Tag im Raum stehen bleibt. Wenn man die Heckenschere verbietet, wächst dann ein Paradies heran oder ein undurchdringliches, dunkles Gestrüpp, in dem wir uns alle heillos verirren?
Das ist ein Gedanke, den du jetzt in deinem eigenen, ganz persönlichen Wald weiterdringen kannst. Wir danken dir, dass du dich heute mit uns in dieses philosophische Dickicht gewagt hast.
Es war wirklich spannend.
Es war intensiv, es war anspruchsvoll und genau so lieben wir es. Wir hören uns bei der nächsten gedanklichen Tiefenbohrung.
Bis zum nächsten Mal. Und vor allem bleibt neugierig.